Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi.
Hallo.
Und ja, der VfL muss jetzt als nächstes ins Badener Land zum KSC.
Genau, am Sonntag um 13:30 Uhr, ne? Sonntags 13:30 Uhr. Man muss sich erst mal hier dran gewöhnen. Aber habe
Richtig.
ich, glaube ich, richtig im Kopf, ne?
Das ist absolut richtig. Bevor wir aber über das Spiel sprechen, gibt es wieder eine Vertragsverlängerung, die wir hier kommentieren können. Und zwar hat diesmal auch mit einer Klausel, hat sich der Vertrag von Robert Tesche verlängert, ebenfalls bis 2021. Ja, der Routinier bei uns im Mittelfeld bleibt noch ein Jahr länger, Anne Castropper. An sich eine gute Entscheidung, oder Tobi?
Ja, ich meine, dadurch, dass es sowieso durch eine Klausel kam,
Ja, keine
ich
Entscheidung,
weiß,
aber eine gute
ist
Klausel.
es, ne, ja, beziehungsweise es ist nicht schlecht, dass sie gegriffen hat, sagen wir es mal so. Er ist momentan in einer vernünftigen Form, und momentan ist ja eh alles, wie wir es schon bei Riemann gesagt hatten, es ist ja schwierig für nächste Saison zu planen, finanziell und so weiter. Und wenn man jetzt so einen wichtigen Spieler, muss man ja bei Tesche einfach sagen, so einen wichtigen Spieler für die Startelf oder zumindest zum erweiterten Stammspielerkader halten kann, noch für eine weitere Saison, ist das gar nicht falsch. Da wird er uns auch in der nächsten Saison noch wichtige Spiele abliefern.
Ja, das sehe ich genauso. Was ich aber finde, ist, dass man halt trotzdem nach einer Alternative schauen muss und diese auch dann im Sommer verpflichten muss, soweit es halt möglich ist. Es ist jetzt gut, dass durch so eine Klausel der Vertrag sich verlängert hat in der Corona-Zeit vor allem. Aber trotzdem, Tesche wird nicht jünger, Toto wird nicht jünger und auf der 6 haben wir halt dann nur Janelt, Tesche und Lucia und wir spielen meistens mit zwei Sechsern, manchmal halt auch mit drei. Mit allen drei im Mittelfeld. Und da brauchst du einfach nochmal jemanden, der nicht so jung ist wie Janelt, aber halt erfahren ist trotzdem. So ein 26-27-Jährigen.
Ja, da bin ich prinzipiell voll bei dir. Das Problem, was sich da stellt, ist einfach, wenn man jetzt noch einen neuen holt, wie integriert man den dann, ne? Also, man merkt ja jetzt schon lange Zeit, gut, zuletzt haben wir dann teilweise auch mit allen dreien gespielt, aber ein Janelt hat oft keine Spielzeit bekommen, weil die beiden einfach zu solide waren, sag ich mal. Und eigentlich ist ja Janelt derjenige, der reinwachsen müsste. Wenn man da jetzt noch einen anderen neben Janelt hat, wird's halt immer schwieriger, sich das quasi, also die Zukunft aufzubauen, weil man eben die zwei hat, auf die man irgendwie immer noch baut. Was ja auch absolut berechtigt ist, aber ist halt einfach die Frage, wie man das in Zukunft vernünftig löst.
Also ich
Wir haben halt
finde.
jetzt bei Lucia halt einen Spieler, der, ich weiß nicht, seit wie lange nicht verletzt ist, ne? Und wie du schon sagst, drei Spieler für zwei Positionen ist nicht üppig. Da bin ich auch voll bei dir. Wir haben da halt nur das Luxusproblem, sag ich mal, dass die halt fast nie verletzt sind. Gut, Janelt war jetzt zuletzt verletzt, aber es ist halt schwierig, noch einen Spieler zu holen und dann irgendwie da ins Laufen zu kriegen, weil ein Sechser jetzt auch nicht die Position ist, die man im Spiel ganz oft wechselt, ne?
Ja, aber ich finde halt eben, dass genau so ein Robert Tesche, aber auch Lucia mittlerweile das Tempo fehlt. Tesche mehr als Lucia. Wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich mich am Anfang der Saison darüber aufgeregt habe, dass Tesche das Spiel langsam gemacht hat. Und wie gesagt, er wird nicht jünger. Er wird einfach älter. Natürlich bringt dir das viel auf der 6, wenn du das mit Stellungsspiel wegmachen kannst. Aber wenn du da jemanden hast, der deutlich jünger ist als die beiden und eben mit Dynamik kommen mit einer entsprechenden Athletik und halt mit einer Übersicht da hinten, dann übt der Druck auf die aus und naja, es ist fatal zu sagen, wir haben ja die beiden und wir haben ja Janelt, den wir da ranführen müssen und dann holt man keinen mehr, weil ja, die beiden sind über 30, also die sind schon lange am besten Fußballalter vorbei und wenn du jetzt noch eine Saison wartest, es kann halt einfach sein, dass die beiden dann nächste Saison so einen krassen Leistungseinbruch haben, dass du dir dann denkst, ja scheiße, warum haben wir hier keinen geholt?
Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt, da muss halt Reis dann auch mal gucken, dass er eben dann auch die Neuen oder halt die Jüngeren wie Janelt, dass er die dann auch eingebunden kriegt, ne? Also, dass er dann, wenn er sagt, ich möchte nur mit zwei Sechsern spielen, dass dann auch mal einer von den Sechsern Janelt heißt. Damit man eben in der Zukunft auch mit einem anderen Mittelfeld als Tesche und Lucia spielen kann, ne?
Naja, eigentlich haben wir die Spiele vor der Corona-Pause ja eigentlich immer mit dem Dreier-Mittelfeld gespielt. Jetzt nur durch die Janelt-Verletzung gehe ich mal davon aus, dass es dann halt zu einer Doppel-Sechs wieder wurde. Ist jetzt die Frage, Janelt ist ja wieder im Training drin, wie das dann gegen den KSC aussehen wird, inwiefern da halt die Aufstellung geändert wird. Dazu kann man ja dann später mal was sagen. Aber ich gehe schon davon aus, dass Reis, sobald da ein Sechser ist, der besser ist als Tesche und Lucia und halt eben auch mit diesem Stellungsspiel da agiert. Und man muss halt auch sagen, Janelt ist manchmal eben halt nur, also hat manchmal noch dieses Wilde, was so ein junger Spieler halt hat, was auf der 6 aber halt nicht vom Vorteil ist. Wenn du da einen dementsprechenden Ersatz für Tesche und Lucia hast, dann gehe ich schon davon aus, dass Reis die halt dann nicht mehr in der Startelf stehen lassen hat. Und vor allem, weil Tesche ja auch ein Spieler ist, den du mal ganz locker auf die Bank setzen kannst oder im Notfall auf die Tribüne, der da sich trotzdem immer noch in den Dienst des Teams stellt und nicht aufmuckt.
Ja, das Problem wird halt nur sein, im Sommer jemanden im besten Fußballeralter, der das quasi mitbringt, zu finden. Weil, wie gesagt, momentan die Situation macht es ja nicht einfacher
Gutes
zu
Scouting, ne?
planen. Ne? Ja, das haben wir auch nicht.
Ah,
Insofern
stimmt.
kann man nur abwarten.
Schon wieder vergessen über die Zeit, dass wir gar kein Scouting haben.
Ja.
Ärgerlich aber auch.
Also, ja, es wäre nicht dumm. Es ist halt auch die Frage, inwieweit oder ob man nochmal einen Spieler irgendwie reinholt, den man eher so flexibel sieht, eher so als Achter, ne, dass man sagen kann, der kann da spielen, aber ist eben auch nicht nur Sechser, ne? Also dann, dass man irgendwie noch einen flexiblen Spieler dazu bekommt fürs Mittelfeld, wird vielleicht auch nicht schaden.
Naja, da haben wir ja Eisfeld und Meier versucht
Ich
zuzumachen.
spreche von einem guten.
Entschuldigung. Ja, ich weiß ja, ich kann noch einen flexiblen Spieler. Es kommt halt darauf an, was Reis sagt, was er will. Wenn er sagt, er will einen Sechser, dann muss man halt da gucken. Weil vielleicht kann Reis auch gar nichts mit so einem Allrounder da im Mittelfeld anfangen, mit so einem Box-to-Box-Mittelfeldspieler, wobei Tescher das ja auch eher ist. Wobei er halt jetzt auch, ich denke mal, wegen des Alters mehr zurückgezogener spielt. Also er hat ja viel, viel weniger offensive Aktionen als noch im letzten Jahr. Das hat ja jetzt Toto mehr übernommen. Da gibt es dann ja auch Kritiker, die sagen, dass Toto defensiv nicht mehr der ist, der er früher war. Und dass, wenn man sich da die Statistiken anguckt, ist das halt auch irgendwo nachzuvollziehen, dass ja, dass das stimmt, dass Toto nicht mehr so defensiv arbeitet. Aber natürlich ist er halt weiter nach vorne gezogen. Aber wie gesagt, du hast da eine viel zu alte Doppel-Sechs, der ist eigentlich komplett am Tempo fehlt und da muss irgendwas gemacht werden im Sommer.
Ach, können wir nur abwarten. Das ist, können wir jetzt nur drüber spekulieren. Worüber wir dann in dem Zuge, wie du gerade schon gesagt hast, aber auch spekulieren können, ist, wie wir denn am Sonntag unter Umständen auf den Rasen starten. Und ja,
Der
ich denke mal in der
Sonderlösung.
Verteidigung. Perfekt, ne?
Ja.
Ich denke mal hinten in der Verteidigung wird sich nichts tun. Dekalı kommt nicht in Frage, ne? Lampropu hat es vernünftig gemacht.
Propoulos.
Bleitschi
Es
ist auch
wurde
klar, ne?
kritisiert, wir können angeblich den Namen nicht aussprechen.
Tatsächlich, ja. Lampopoulos.
Lampropoulos.
Das ist, ich meine, wir sagen ja auch für andere Spieler Spitznamen. Ich meine, was sage ich? Patrick Fabian. Also ich sage auch mal Patti. Ne,
Ja,
insofern.
lass uns jetzt einfach bitte immer den kompletten Namen sagen. Simon Zoller.
Jo.
Sylvain Ganvoula.
Also im Tor erwarte ich Manuel Riemann. In der. Nein. Also hinten wird sich nichts tun. Die Verteidigung stand solide. Solange da jetzt keiner irgendwie kurzfristig ausfällt. Wie ich gerade schon gesagt habe, Lekali ist ja eh, kommt
Lekali?
nicht mehr in Frage, ne?
Ich kenne keinen Lekali.
Dekali habe ich gesagt.
Ich habe Lekali verstanden.
Dekali kommt ja eh nicht in Frage und ja. Nur die Sechser, ne? Janelt.
Ja,
Was machen wir mit dem?
ich glaube, also das lief ja so gut im Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass da irgendwas geändert wird. Außer Reis passt sich halt dementsprechend dem Gegner an. Aber an
Ja.
sich ist.
Prinzipiell never change a winning team, ne?
Ja,
Also das,
es ist nie, also das war das beste Saisonspiel. Das Mittelfeld stand so solide mit Jules, Toto und Anthony Lucia und Robert Tesche. Ja, da würde ich nichts dran ändern. Und auch vorne. Was man halt überlegen kann. Nee, eigentlich kannst du vorne auch nichts überlegen. Eigentlich müssen die beiden bleiben, also Zolli und Osetutu. Blum ist ja noch verletzt und im Sturm weiterhin Ganvoula.
ja. Also gerade vorne jetzt auch, wo Jules so gut gespielt hat, kannst du eigentlich, also ich meine, da hat sich jetzt auch keiner von den Anwechselspielern irgendwie noch nachhaltig jetzt beworben, quasi statt einem derjenigen aus der letzten Startelf reinzurutschen.
Bella Kotschap
Insofern,
als Rechtsverteidiger vielleicht, das fand ich,
ja, genau,
war schon
nee.
interessant.
Das stimmt. Das hatten wir letztes Mal schon angemerkt. Nee, also Aufstellung wird wahrscheinlich dasselbe sein. Jetzt treffen wir ja gegen Karlsruhe auf ein Team, was auch 2-0.
Ja,
Gegen Darmstadt.
vor allem gegen Darmstadt, die ja eigentlich vor der Corona-Pause einen relativ guten Lauf hatten. Das 0-0 gegen uns wird den meisten halt in Erinnerung geblieben sein. Dafür halt 2-0 auch gegen Heidenheim gewonnen. Gegen Nürnberg gewonnen, gegen Darmstadt gewonnen, gegen Dresden gewonnen, dann unentschieden gegen Osnabrück. Und wenn ich das richtig sehe, ist die letzte Niederlage vor der Karlsruhe-Niederlage am 1. Dezember gegen Bielefeld gewesen. Und zwar eine 1:3-Niederlage. Und dann jetzt gegen den KSC, die ja eigentlich vorher relativ viel Unruhe im Verein hatten, haben halt dann gerade die Insolvenz abgewehrt. So und dann halt direkt so ein Befreiungsschlag für den KSC. Da stelle ich mir aber auch die Frage halt, wie hoch kannst du das Spiel halt werten? Ne? Genauso wie das Spiel vom VfL. Wie gut kam jetzt Darmstadt aus dieser Corona-Pause und wie gut halt der KSC im Vergleich? Lag es jetzt daran? Lag es wirklich daran, dass der KSC jetzt so sehr zusammengewachsen ist, dass sie halt dann Darmstadt 2-0 besiegen können? Das sind halt so die Fragen, die kannst du nicht wirklich beantworten als Außenstehender.
Ja, ich weiß nicht, du hast das Spiel wahrscheinlich auch nicht live gesehen, ne?
Nee.
Ich habe gerade die Statistik nochmal offen. Was da halt auffällt, ist, dass Darmstadt mehr Ballbesitz hatte. Also, ja, 57%. Also, die hatten eigentlich wahrscheinlich mehr vom Spiel. Die haben aber weniger Chancen sich erarbeitet und waren natürlich nicht so effektiv. Die haben kein Tor gemacht. Das heißt, Karlsruhe war an dem Tag dann einfach ziemlich kaltschnäuzig und gut im Herausarbeiten von Chancen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen.
Ja, wenn der KSC jetzt wirklich über Konter gefahren ist, dann ist halt die Frage, also haben wir, wenn das Mittelfeld bei uns weiterhin so gut steht, können die dadurch ja schon mal nicht so gut kontern über das Mittelfeld, über die Außen. Ja, Suarez, die Seite von Suarez war gegen Heidenheim ein bisschen offener als die von Gamboa, der stand recht solide hinten. Da ist
Dafür
dann,
hat Suarez halt mehr nach vorne gemacht,
ja,
ne? Also der
richtig,
hat mehr
aber ist
initiiert.
halt die Sache, wenn der KSC kontert, dann könnte sowas einem halt zum Verhängnis werden. Aber gleichzeitig haben wir auch mit Leitsch hinten jemanden, der da richtig schnell dann die Räume zumachen kann. Ja, da ist dann die Frage. Eigentlich kann es ja auch, also kommt drauf an, wie der KSC spielt. Ich gehe davon aus, dass die über Konter spielen werden, aber eigentlich sollte der VfL darauf gut vorbereitet sein.
Kannst halt auch sagen, die werden zu Hause nicht auf Konter spielen, aber dieses Zuhause ist ja sowieso momentan anders. Insofern kann man das irgendwie da auch nicht werten. Du hast ja auch keine Fans, die irgendwas monieren oder so, je nachdem, wie du spielst.
Ja.
Kann man am Ende tatsächlich nur abwarten. Unsere Aufstellung ist relativ klar. Ja, mit Karlsruhe, da kann man jetzt auch nur spekulieren, wird wahrscheinlich bei denen ähnlich aussehen. Ja.
Ja, absolut. Es wäre halt auf jeden Fall, ich glaube, heute war halt der Livestream vom Akustikheimspiel und Max Behring und Wursti haben es treffend gesagt, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Also der KSC weiterhin unter uns in der Tabelle. Auf Platz 17, aber halt nur 4 Punkte entfernt. Gewinnen sie gegen uns, ist es logischerweise nur noch ein Punkt. Gewinnen wir, sind wir auf Platz 17, dann 7 Punkte, mit 7 Punkten Abstand vorne. Und das ist halt eine sehr, sehr komfortable Führung, in der Tabelle, womit man dann halt in Ruhe auf die restliche Spielzeit gucken kann. Klar, man ist immer noch nicht gesichert, man hat immer noch nicht den Abstieg vermieden, aber man hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Planungssicherheit und deswegen wäre ein Sieg gegen den KSC so unglaublich wichtig. Aber normalerweise haben wir immer gesagt, das sind die Spiele, die der VfL verliert. Aber
Ja.
naja, die Zuschauer sind nicht da. Da ist niemand, der dem VfL von außerhalb irgendwie nervös machen kann. Die Einzigen, die sich jetzt noch nervös machen, sind die Spieler selber. Naja, eigentlich ist das halt auch wieder eine komplett neue Situation.
Ich wollte gerade schon sagen, du hast da so positiv geredet, wir könnten, aber ja, das sind halt eigentlich immer die Spiele, die wir dann verkacken. Wird schwierig. Also. Vielleicht wird es am Ende auch ein Unentschieden, weil beide irgendwie so ein bisschen Selbstvertrauen haben, aber dann, ich weiß nicht. Glaubst du, dass das Spiel torreich wird und dann am Ende vielleicht, also dass wir auch wieder ein paar Dinger fangen oder rechnest du eher mit so einem, was weiß ich, knappen 0-1, 1-0 oder so?
Das ist die Frage, wie man im Mittelfeld steht, immer noch. Also, wenn der VfL, also wenn wir solide im Mittelfeld stehen, dann glaube ich nicht, dass das torreich wird. Weil dann wird es der KSC sehr, sehr schwierig haben, da durchzukommen. Aber andererseits, wenn der KSC irgendein Mittel findet, das aufzubrechen, dann könnte es schon torreich werden. Weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass unsere Jungs halt ganz schnell in so ein altes Muster wieder verfallen und dann mit einem offenen Visier spielen und am Ende wird das so ein Sandhausen-Spiel oder so ein KSC-Spiel wie im Hinspiel dann. Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen.
Ja, ich meine, wobei, wenn es am Ende unentschieden werden müsste, dann wär ich mit 4-4 auch zufrieden. Hätte man wenigstens schön was gesehen, wenn man schon keine Fans hört und nix.
Ja, ich weiß es nicht. Also,
Ja, für die Verteidigung wäre es aber auch nicht gut, insofern
ja.
gesehen.
Ja, wir haben ja
Ich hoffe.
bislang unter Lampro noch kein einziges Gegentor bekommen.
Ja, das stimmt, ne? Also kann man natürlich nicht nur auf ihn zurückführen,
Klar.
aber die Statistik, die nimmt er natürlich auch gerne mit in die Partie, denke ich.
Richtig, das ist dann, glaube ich, auch eher die Frage, dieses Spiel entscheidet halt am Ende derjenige, vor allem, der damit mehr Selbstvertrauen reingeht, der mehr an seine Fähigkeiten glaubt. Und ich könnte mir halt echt vorstellen, dass es dann der VfL sein wird, wegen diesem 3-0 gegen Heidenheim und die Art und Weise, wie man gegen Heidenheim aufgetreten wird. Ich hoffe aber einfach, dass die nicht zu übermütig da reingehen ins Spiel.
Ja, ich denke, das wird man, glaube ich, in den ersten Minuten direkt merken, wie das Spiel angenommen wird, ob die Motivation, die Laufbereitschaft wieder so hoch ist, und ob es eben übermotiviert, also man kann ja auch übermotiviert sein, ne? Also wenn du denen dann anmerkst, die spielen übermütig, dann kann einem das um die Ohren fliegen, weil Karlsruhe, wie schon gesagt, in der letzten Partie sich dann die Dinger auch gut erarbeitet hat und dann halt eben auch genetzt hat. Und wenn man da halt irgendwie dann irgendwelche riskanten Aktionen macht. Da haben wir auch ein paar Leute, die gerne hinten mal ein paar riskante Aktionen machen. Dann kann einem das um die Ohren fliegen, aber also eigentlich, ich habe da nicht wirklich, eigentlich habe ich keine großen Bauchschmerzen, auch wenn es ein sehr wichtiges Spiel ist. Aber irgendwie mit diesem Sieg gegen Heidenheim im Rücken gehe ich da auch sehr positiv ran. Was tippst du?
2-0 für uns.
Ja, die Null wäre schon wichtig, ne?
Ja.
Ja, ich
Das
glaube,
wäre.
ich tatsächlich 2-0 hätte ich auch gesagt. Also ich glaube, wir werden nicht zu viel Dinger machen. Also 3-0 wird es wahrscheinlich nicht, aber so ein 2-0 wäre schon lecker.
Ja, ich hoffe einfach mal, dass vor allem Jul und auch Jordi da beide ihren positiven Lauf weiter fortsetzen können. Bei Jordi ist er jetzt schon länger. Jul hat ja jetzt das letzte Spiel dann endlich mal gezeigt, was er konnte. Ich hoffe, das waren jetzt keine Ausnahmefälle, sondern dass das halt dann jetzt wirklich so ist, dass die sich da reinhängen. Und mit den beiden, das sind ja, du hast ja gesehen, dass die beide den Unterschied ausmachen können. Und wenn die in Topform sind, wenn dann auch ein Ganvula mal wieder seinen Kopf frei bekommt, ich weiß nicht, was momentan mit ihm los ist, dann habe ich da auch absolut keine Bauchschmerzen bei dem Spiel. Aber da hast du ja schon gesagt, das wird sich am Anfang zeigen. Auf unsere Verteidigung kann man sich, denke ich mal, verlassen, wenn schon vorne, jetzt muss man natürlich mal Fußballfloskeln raushauen. Die Verteidigung beginnt im Angriff. Und wenn der Angriff
Ja.
nicht verteidigt, dann kann hinten auch, dann stehen die da doof. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie kacke es ist, wenn vorne die Leute nicht verteidigen und dann kommt da so eine gegnerische Mannschaft auf einen zugerannt. Wenn da aber alle an einem Strang ziehen, denke ich, dass das auch wieder ein souveräner Sieg werden könnte.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Ja, aber sie stirbt.
Ich hoffe, sie stirbt nicht. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht groß dazu sagen, können wir jetzt eigentlich gar nichts mehr. Am Ende bleibt einem nur das Daumen drücken. Man kann ja auch nicht Fort unterstützen. Man
Richtig.
kann nur hoffen, dass Sky diesmal dann auch in der Lage ist, das ganze Spiel zu übertragen und nicht zwischendurch mal wieder irgendeine Torparade einblendet.
Hoffen wir das auch vor allem mal für unser Content-Team, dass die nicht da wieder eine Torparade vor den Augen haben und nicht das Spiel tickern können.
Ja.
Ja gut, das war's dann mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal und macht's gut. Auf Wiedersehen, auf drei Punkte.
Ciao, ciao, Auswärtssieg.